In der heutigen Folge vom AI-Torial sprechen wir mal über die Videogenerierung von KI-Modellen. Und dazu habe ich mir was Besonderes überlegt. Da es hier viel um Bewegtbild geht, habe ich mir gedacht, ist der Podcast vielleicht nicht ganz das richtige Medium. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch ganz einfach einen Videopodcast daraus. Hallo, hier bin ich. Zumindest auf Spotify könnt ihr mich jetzt sehen. Bei anderen Podcast-Plattformen bin ich mir nicht sicher, ob Videopodcasts auch schon unterstützt werden. Und deswegen kommt die heutige Folge auch exklusiv auf YouTube. Und was jetzt kommt, das ist das Intro. AI-Torial. Warum wir heute über Videogenerierung sprechen, hat einen bestimmten Grund. Denn es gibt seit kurzem ein neues KI-Modell, nämlich Google Lumiere. Und dieses KI-Modell ist der Durchbruch, so meinen manche Medien, in Sachen Videogenerierung. Die KI kommt von Google Research. Das ist nicht zu verwechseln mit Google DeepMind, das wir in dem Podcast relativ oft erwähnen, sondern es ist eine eigene Forschungsabteilung von Google und beide forschen an getrennten KI-Technologien. Das Besondere an Google Lumiere nennt sich Space-Time Unit Architecture. Das ist nämlich ein Modell, das auf Raum und Zeit basiert und damit Bewegtbild generiert. Aber um das zu verstehen, schauen wir uns mal an, wie die Videogenerierung von KI-Modellen bisher funktioniert hat. Bisher war es nämlich so, dass man für die Videogenerierung einzelne Schlüsselbilder aneinandergereiht hat. Sogenannte Frames, die man dann einfach von Anfang bis Ende aneinanderreiht. Und Googles Lumiere ist auch nicht das erste Video-KI-Tool. Es hat sogar einen Vorgänger von Google, nämlich Imagen. Dazu gab es auch noch diverse Konkurrenten wie Runway LM oder Stable Diffusion Video. Und diese Modelle haben alle bestehende Bilder genommen und diese dann aneinandergereiht. Ein ganz einfaches Daumenkino sozusagen. Und wie bei einem echten Daumenkino ist es so, je mehr Zwischenbilder von den einzelnen Schlüsselbildern ich habe, desto flüssiger wirkt die Animation. Und bevor es diese KI-Modelle gab, hat man die KI-Generierung von Videos auch einfach wie ein Daumenkino gemacht, indem man sich mehrere Bilder generiert hat und dann zu einem Video zusammengefügt hat. Ein Beispiel kennt man vielleicht, das habe ich auch auf meinen Social-Media-Kanälen geteilt. Es gab ein Projekt des WWF, die zeigt, wie die Zukunft potenziell aussehen könnte, wenn wir unsere Klimaziele nicht einhalten. Da hat man verschiedene Bilder zu verschiedenen Zeiten generieren lassen und sie dann in einer fließenden Animation aneinandergereiht. Und durch diese Aneinanderreihung wurde der langsame Verfall der Erde so in ein Video gepackt. Und was man hier ganz gut sieht, ist der Unterschied zwischen den einzelnen Bildern. Für unser Auge erkennt man hier sehr stark, dass es wirklich getrennte Bilder sind, die einfach aneinandergereiht werden. Wenn man sich dieses Projekt ansieht, dann sieht man auf manchen Bildern Menschen, auf anderen Bildern wieder nicht. Oder bei manchen Bildern hat ein Mensch eine andere Frisur als auf dem nächsten Bild. Und sowas fällt unserem Auge natürlich auf und die Bewegung wirkt dann nicht mehr so flüssig wie einem echten Video. Aber in der Zwischenzeit hat sich diese Technologie natürlich weiterentwickelt und wir haben kein stupides Daumenkino mehr, sondern tatsächlich eine Architektur, die Bildsequenzen generiert. Und diese Technologie basiert auf dem UNET. Die UNET-Bildanalyse kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, nämlich der Medizin. Das kennt man vielleicht als Beispiel, wenn man sich Röntgenbilder ansieht. ÄrztInnen hatten so die Möglichkeit, Röntgenbilder genauer zu analysieren bei etwas, was unserem menschlichen Auge vielleicht gar nicht auffällt. Wenn man sich ein Röntgenbild eines Gehirns ansieht, dann kann es bei manchen Krankheiten zu kleinen schwarzen Flecken kommen, die auf Tumore oder ähnliches hinweisen könnten. Und dieses UNET hat dann eine Analyse gemacht, um diese schwarzen Flecken deutlicher hervorzuheben, um so bessere Diagnosen zu ermöglichen. Aber wie funktioniert das? Bleiben wir beim Beispiel des Röntgenbilds. Hier haben wir ein Bild mit sehr hoher Auflösung. Und das UNET rechnet diese hohe Auflösung jetzt auf eine sehr niedrige Auflösung herunter. Das macht es nämlich einfach, bestimmte Unterschiede in den Bildern wahrzunehmen. Wir ziehen das Bild also auf eine abstrakte Ebene, wo wir uns verschiedene Formen ansehen. Wir identifizieren dann diese Formen und rechnen das Bild wieder hoch. Das kann man sich auch an einem anderen Beispiel ansehen. Denken wir zum Beispiel an ein Bild von einer vielbefahrenen Straße. Da gibt es viele verschiedene Autos, da gibt es unter anderem auch Fahrräder oder öffentliche Verkehrsmittel und auch eine Menge von FußgängerInnen zum Beispiel. Jetzt brechen wir alle diese Elemente auf diesem Bild herunter auf ihre Ursprungsformen. Ein Auto von der Seite angesehen besteht zum Beispiel aus einer rechteckigen Form, zwei runden Reifen und einem Dachverbau. Und so sehen die meisten Autos auch ähnlich aus, selbst wenn es sich hier um zwei unterschiedliche Marken handelt. Bei Fahrrädern haben wir zum Beispiel auch zwei Reifen und dazwischen das typische Aussehen des Rahmens. Bei Fußgängern haben wir eine menschenähnliche Form mit Kopf und einem rechteckigen Rumpf. Haben wir diese Formen dann so abstrahiert, können wir sie von hier auch wieder mit ihren Details hochrechnen. Wenn wir eine Form woanders hin bewegen, sind wir sicher, dass es sich um dasselbe Objekt handelt und füllen die Details an anderer Stelle einfach wieder auf. Und das machen wir jetzt für jedes Zwischenbild, das wir generieren. Und bei jedem dieser Schritte, wo wir die Auflösung runterrechnen auf die abstrakte Form und wieder hochrechnen, vergleichen wir immer, ob das Ursprungsobjekt im Ausgangsbild auch immer noch enthalten ist. Und so funktioniert diese UNET-Architektur. Und der wichtigste Teil für die Videogenerierung ist das Geschehen zwischen zwei einzelnen Zwischenbildern. Wir müssen den Schritt dazwischen berechnen, wie kommt ein Objekt von A nach B. Das heißt, wir müssen wissen, wo fängt die Bewegung an und wo hört sie auf. Das ist übrigens ein bisschen anders als bei Text-KIs, die wir uns bisher angesehen haben. Ich habe mir dazu ein Interview angesehen von Yann LeCun, einem französischen KI-Forscher bei der Firma Meta. Und er beschreibt es in sehr simpler Form so: Textmodelle werden programmiert, indem man sie darauf trainiert, das letzte Wort eines Satzes wiederherzustellen. Man kann also einen Ursprungssatz nehmen, das letzte Wort wegnehmen und dem KI-Modell beibringen, wie vervollständige ich den Satz mit dem letzten Wort. Es ist natürlich viel komplexer als das, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Bei Videos würde das aber nicht funktionieren. Da Videos ja bereits schon aus mehreren Zwischenbildern bestehen, haben wir also einen riesengroßen Lückentext, dem es gilt, die Lücken zu füllen. Leichter wird es aber, wenn wir schon wissen, wie die einzelnen Bewegungsabläufe aussehen. Das Ziel ist also, dass diese Modelle den Ablauf der Bewegung berechnen können. Und das funktioniert am besten auf abstrakter Ebene. Nehmen wir zum Beispiel eine Zitrone. Wenn ich die Zitrone von meiner einen Hand in die andere fallen lasse, dann haben wir hier einen Bewegungsablauf. Selbst wir Menschen können nicht zu 100% vorhersagen, wie sich diese Zitrone nach unten bewegt. Was wir vorhersagen können, ist, dass das Objekt von oben nach unten fällt, von A nach B. Die Zitrone ist ja auch sehr unförmig und kein runder Kreis. Aber auf einer abstrakten Ebene können wir uns vorstellen, dass ein runder Kreis von oben sich nach unten bewegt. Und wenn wir diese Bewegung auf der abstrakten Ebene fixiert haben, dann können wir langsam beginnen, die Unförmigkeit der Zitrone dazu zu berechnen. Und bisher hat man bei den KI-Technologien versucht, diese Bewegung Pixel für Pixel darzustellen, was eine sehr komplexe Aufgabe war. Und dabei waren die meisten Programme bisher auch am fehleranfälligsten. Auch Googles Imagine stand vor diesem Problem. Hier gibt es eine Vergleichsgrafik aus der Studie zu Google Lumiere. Hier hat man bei Imagine eine Laufanimation dargestellt. Und bei dieser Laufanimation kommt es zu einer periodischen Bewegung. Die einzelnen Beine bewegen sich immer wieder im gleichen Rhythmus nach vorne und nach hinten und überschneiden sich dabei sogar. Bei Google Imagine, dem Vorgängermodell, passierte es ganz gerne mal, dass eine periodische Bewegung plötzlich keine periodische Bewegung mehr war. Denn die KI versuchte, Lücken der zwei Bilder zu füllen. Bei einem Bild war der linke Fuß vorne, beim anderen der rechte Fuß vorne und das sieht ja auch zum Verwechseln ähnlich aus. Für Imagine war die Aufgabe, wie komme ich jetzt vom ersten Bild zum zweiten Bild? Dass dazwischen der linke Fuß nach hinten bewegt werden müsste und der rechte nach vorne, ist hier zum Teil verloren gegangen und das fiel unserem Auge in der Zwischensequenz ja natürlich auch auf. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist es tatsächlich so, als würde ein Video-KI-Tool einen großen Lückentext versuchen zu füllen. Und da es auch, wie in der menschlichen Sprache, mehrere Synonyme gibt, die eine Lücke füllen könnten, dann ist das beim Video leider nicht ganz der Fall, denn hier gibt es eigentlich nur eine oder zumindest ein paar physikalisch korrekte Abläufe zwischen zwei Bewegungen. Aber wie lösen wir das jetzt? Und hier kommt die neue Space-Time-Unit-Architektur zu tragen, die man für Google Lumière entwickelt hat. Bei dieser Architektur betrachtet man Raum und Zeit gemeinsam. Man erspart sich den Schritt, mehrere Zwischenbilder zu generieren und dann die Lücken zu füllen, sondern macht das direkt in einem. Was hier gemacht wird, ist eben genau diese Abstrahierung einer Bewegungssequenz. Wir haben eine Bewegungssequenz, die anfängt und aufhört, und dazwischen wissen wir schon, wie diese Bewegung, zum Beispiel der Fall der Zitrone, aussehen wird. Wir rechnen das dann auf eine abstrakte Ebene herunter und schauen uns nur diese Bewegung an, ohne Detailgrad. Haben wir dann diese Sequenz erstellt, können wir den Detailgrad wieder einrechnen. Und so haben wir eine komplette Sequenz, die wir dann mit mehr Details versehen können. Wenn wir dann so eine Laufanimation wieder vergleichen würden von Imagine und Lumière, dann würden wir sehen, dass bei Lumière die komplette Laufanimation in einzelnen Zwischenbildern darstellt und wir wirklich diesen Wechsel vom linken und rechten Bein sehen können. Bei Imagine haben wir dann ab und zu diese Fehler in dieser Sequenz. Und mit dieser neuen Technologie des Space-Time-Units lassen sich ganz verschiedene Sachen machen. Der komplexeste Teil ist natürlich, von einem Ausgangstext zu einem Video zu kommen. Man gibt also als Mensch einen Satz vor und daraus wird ein Video erstellt. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel Lumière zu sagen: Erstelle ein Video von einer Katze, die Klavier spielt. Wenn wir uns den Prozess von vorher ansehen, dann würde das ungefähr so ablaufen. Dank zuvor entwickelten Bildgenerierungsmodellen weiß das KI-Modell bereits, was eine Katze ist und wie diese aussieht. Das KI-Modell weiß auch, wie der Bewegungsablauf aussieht, wenn ich Klavier spiele. Wir gehen dann von diesem Bewegungsablauf des Klavierspielens aus und rechnen den Detailgrad herunter auf sehr einfache, abstrakte Formen. Wenn wir diesen Bewegungsablauf des Klavierspielens fixiert haben, dann rechnen wir die Qualität und den Detailgrad des Bildes wieder hoch und bringen dabei die Details einer Katze ins Spiel und ersetzen menschliche Hände durch tierische Pfoten. Lumière erstellt uns dann alle notwendigen Zwischenbilder, die wir für ein 5-sekündiges Video brauchen. Und et voilà, wir haben ein Video von einer Katze, die Klavier spielt. Und mit diesem Vorgehen lassen sich auch noch weitere tolle Dinge bei Videos einbauen. Man kann zum Beispiel einen Grafikstil über ein fertiges Video projizieren. In der Studie zu Google Lumière gibt es das Beispiel von einem Bild einer metallischen Blume. Dieses Bild hat man dann über ein echtes Video einer Eule gelegt und erhält eine metallische Eule, die sich dann so bewegt wie eine echte. Genauso kann man auch hergehen und Objekte in einem Video gezielt umfärben. Zum Beispiel das Kleid einer Frau, die durch eine Blumenwiese läuft. So das Beispiel der Studie. Und wenn wir etwas einfärben können, das sich bewegt, dann können wir auch etwas, das sich normal nicht bewegt, aus einem Bild ganz einfach animieren. Wie zum Beispiel ein Lagerfeuer. Der Hintergrund bleibt statisch und nur das Feuer wird animiert. Aber so cool das jetzt alles klingt und so bahnbrechend die Erfolge aus dieser Lumière-Studie sind, gibt es natürlich einige Bedenken, über die wir auch sprechen müssen. Und ich bin mir sicher, ich wiederhole mich, denn diese Bedenken gelten wie für jedes KI-Programm immer wieder gleich. Aber ich finde, um diese KI-Modelle zu verstehen, ist das auch natürlich einer der wichtigsten Punkte und deswegen gehen wir die auch heute nochmal durch. Erstens, Googles Lumière ist ein Startpunkt der Videogenerierung. Man liest relativ viele Schlagzeilen wie: Könnte Google Lumière nun Hollywood revolutionieren? Und aktuell kann es das nicht wirklich, denn alles, was bei Google Lumière rauskommt, sind maximal 5-sekündige Videosequenzen. Und über die zuvor generierten 5 Sekunden weiß das KI-Tool auch nur bedingt viel und kann keine 10-sekündige Sequenz daraus ganz einfach erstellen. Und in Dimension eines Hollywood-Films, wo wir uns ja heute auch bis zu 3 Stunden Filmmaterial bewegen, wird das sehr viel Aufwand sein, immer nur in 5-Sekunden-Abschnitten zu denken. Und wie ein echter Film sehen die Beispiele von Google Lumière nun auch nicht wirklich aus. Da gibt es auch noch einige kleine Unstimmigkeiten, die uns auffallen würden, vor allem dann, wenn man Menschen oder Gesichter animiert. Denn unsere Anatomie ist wahnsinnig komplex für einen Bewegungsapparat, den eine KI erstmal verstehen müsste. Zweitens, diese KI-Modelle zur Videogenerierung müssen natürlich auch irgendwie trainiert werden. Und dazu braucht es Unmengen von Videomaterial. Google selbst gibt in der Studie an, dass das Modell Lumiere mit 30 Millionen Videos und deren textlicher Beschreibung trainiert wurde. Jedes dieser Videos hat 80 Zwischenbilder und zeigt 16 Bilder pro Sekunde. Woher diese Videos aber kommen, wird nicht genannt, und da bleibt wieder die berühmte Frage des Urheberrechts. Zu Google gehört ja natürlich auch YouTube, eines der größten Video-Streaming-Dienste. Und Google hat demnach natürlich auch berechtigten Zugriff auf die Videos, die hier hochgeladen werden. Und von Google Research gibt es auch einen eigenen Datensatz. Der nennt sich YouTube 8M und beinhaltet Millionen von Videos und eben deren textlicher Beschreibung. Ob es hier die Zustimmung von allen Creatoren gab, dass man deren Videos für KI-Modelltraining benutzen kann, ich bezweifle es stark. Aber woher diese Videos für das Training von zum Beispiel Lumiere tatsächlich kommen, darüber kann man nur spekulieren. Drittens, und dieser Punkt knüpft unmittelbar an, Bewegtbild und Bilder an sich haben viel größere Datenmengen als reiner Text. Das heißt, das Training von diesen KI-Modellen braucht auch viel mehr Rechenkapazität und Speicherkapazität. Der Energieverbrauch für das Training und den Betrieb ist also enorm, weil es ein enormes Rechenzentrum im Hintergrund benötigt. Aktuell generiert das Tool ja nur 5 Sekunden Videosnippets. Wenn wir irgendwann in ein paar Jahren in die Hollywood-Dimensionen kommen, wie sieht es dann mit dem Verbrauch und der Größe der Rechenzentren aus? ForscherInnen gehen jetzt schon davon aus, dass diese KI-Modelle, die textbasiert sind, fast so viel Energie verbrauchen werden wie das Crypto-Mining, das Generieren von kryptografischer Währung. Aktuelle Berichte zeigen, dass auch dieses Crypto-Mining einen großen Einfluss auf den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch hat. Alleine das Training des eher älteren GPT-3-Modells hat 1300 Megawattstunden an Strom verbraucht und damit auch einen Ausstoß von ungefähr berechneten 550 Tonnen CO2 verursacht. Um das in Relation zu setzen, 50 durchschnittliche Menschen Deutschlands würden diesen CO2-Ausstoß in einem Jahr verbrauchen. Und hier sprechen wir nur für den Kurztraining eines KI-Modells. Bei Videos und Bewegtbildern wird das um sehr vieles mehr werden. Und viertens, und ich muss es wieder erwähnen, Deepfakes mit Bewegtbildern. Wie bei allen anderen KI-Modellen bieten diese eine sehr niederschwellige Art, um manipulative Inhalte zu erstellen. Gerade wenn diese Tools schon in der Lage sind, gezielt Objekte einzufärben, zu animieren oder zu ändern, hat man hier eine wahnsinnige Bandbreite an Möglichkeiten, Videos zu fälschen. Und je qualitativ hochwertiger das wird, desto schwieriger wird es für uns, diese Deepfakes auch zu erkennen. Vor allem dann, wenn bewusst eine schlechte Qualität, eine schlechte Auflösung verwendet wird. Und all diese Bedenken sind auch der Grund, warum Google Lumiere auch erstmal nur Wissenschaft bleibt. Man plant zwar eine Veröffentlichung als Early Access Version für alle Menschen, die sich in die Warteschlange eintragen, und dann wird man das schrittweise veröffentlichen. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt können sich nur sehr wenige mit Lumiere Videos generieren lassen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, hier informiert zu bleiben und auch Chancen und Risiken gleichermaßen abzuwägen. Denn die animierten Bewegtbilder zu erstellen, das wird vermutlich der nächste große Schritt, der Durchbruch in der KI-Forschung werden. Denn bei Textmodellen, bei Large Language Models wie ChatGPT oder Google Gemini jetzt mittlerweile, ist man schon auf seinem sehr hohen Niveau von kognitiven Fähigkeiten. Denn in Studien von Large Language Models wie ChatGPT oder auch Googles Gemini sieht man in den Studien zu den Benchmarks ja auch, dass wir bereits bei 80% oder 90% der kognitiven Leistungsfähigkeit angelangt sind. Ob es nun notwendig ist, die letzten 10% auch noch zu füllen oder gar das letzte Prozent irgendwann zu füllen, ich weiß nicht, ob das dann so großen Effekt haben wird. Aber bei Videos stehen wir eben jetzt gerade noch am Anfang, und ob es wirklich zur Hollywood-Produktion kommt, das werden die nächsten Jahre wahrscheinlich erst entscheiden. Und klar ist auch, der erste Konzern, der hier wirklich gute Ergebnisse erzielt, der hat natürlich auch die Möglichkeit, sehr großen Profit daraus zu schlagen. Vor allem geht es aber da um die Animation von Dingen, die in der echten Welt so nicht vorkommen. Denn Videoproduktion in der echten Welt ist mittlerweile ja auch relativ einfach. Diesen Videopodcast kann ich auch ganz easy mit meinem Handy aufnehmen, ohne hier große Qualitätsverluste zu erzielen. Apropos Videopodcast, sagt mir doch gerne mal, wie euch dieses Format als Video gefallen hat. Vielleicht machen wir das ja in Zukunft öfter oder ergänzend zu dem Podcast. Ich hoffe, die heutige Folge zu Videos hat euch einige neue Erkenntnisse gebracht und ich hoffe auch, wir hören und vielleicht sehen wir uns ja wieder in der nächsten Folge vom AI-Toriel.